Ja, hallo, herzlich willkommen. Es ist Sonntag 20:15 Uhr und das bedeutet, es ist wieder Zeit für den Schachtalk der Chess Tigers live am Sonntag. Und ja, wer sich für das Thema Schachturniere interessiert, der ist heute goldrichtig, denn wir haben den langjährigen Präsidenten des Organisationskomitees des Schachfestival Biel bei uns. Und das ist ja nicht nur irgendein Turnier, sondern ein ganz besonderes, Peter Bohnenplust. Hallo Peter.
Guten Abend zusammen, hallo. Danke für die Einladung.
Ja, ich habe zu danken oder wir haben zu danken und an meiner Seite nach dem Motto Schachorganisator trifft Schachturnierhai sozusagen jemand, der weiß, wie man Schachturniere spielt und gewinnt. Jonathan Karlstedt wieder. Hallo Johnny.
Hallo ihr Lieben, vielen Dank. Freue mich auf den heutigen Talk.
Ja, Peter, ich habe dich als langjährigen Präsidenten angekündigt. Was heißt denn eigentlich langjährig? Wie lange bist du schon dabei und wie hat es bei dir angefangen, dich als
Ja,
Turnierorganisator zu
das
betätigen?
darf man fast nicht sagen. Ich bin jetzt das 29. Jahr OK-Präsident. Vorher war ja 30 Jahre Hans Suri, der hat das internationale Schachfestival Biel ins Leben gerufen, hat das 30 Jahre fast im Alleingang belebt und gelebt und organisiert. Und er hat dann nach 30 Jahren aufgehört und leider hat damals auch eine Großbank aufgehört. Und dann bin ich im Team zusammen mit Peter Puri und Olivier Breisacher, wir drei sind dann gestartet im 98 mit dem 31. Festival.
Ja, und Johnny, hast du auch schon mitgespielt in Biel?
Nein, habe ich leider bisher noch nicht. Es
Oh.
steht immer ganz oben auf meiner Liste. Ich habe witzigerweise, aber es ist Zufall zugegebenermaßen, heute das T-Shirt von einem Turnier an, was ich immer mit meiner Familie traditionell gespielt habe. Das war das Kopenhagener Schachfestival, Politiken Cup, später Extrakon Cup. Und das hat sich leider immer mit Biel geschnitten. Deswegen, weil das so ein Traditionsfamilienurlaub-Turnier war, wir da dann immer hingefahren sind. Aber es gibt zwei Turniere auf meiner Bucketlist, die ich unbedingt nochmal spielen möchte. Und eins davon ist definitiv Biel, weil ich zum Beispiel ein großer Fan war immer Jonas Lampert von dem Turnier, der ursprünglich mal aus der Schweiz kam, mein langjähriger Mannschaftskollege. Und der hat immer so von dem Turnier geschwärmt, dass ich unbedingt bald mal mitspielen will.
Das hoffe ich sehr. Ich würde mich sehr freuen.
Ja, Peter, warum muss man denn mitspielen, in Biel? Was ist daran, was macht das Turnier so besonders?
Ja, es gibt verschiedene Gründe. Ein Grund ist sicher, dass im gleichen Saal die Top-Leute spielen und die Amateure gleichzeitig spielen. Man sieht auf die Leinwand, was dort oben geht. Die Top-Spieler kommen zum Teil runter in den Saal und schauen sich, was unten passiert. So hat das Magnus Carlsen gemacht, nicht nur bei seiner Schwester, die hat es gar nicht geliebt, wenn er bei ihr war. Die Atmosphäre und dann der Saal, der jetzt seit 2003 Klimaanlage hat, oder sehr angenehmes Klima im Saal. Und dann etwas Propaganda, eben gut organisiert, pünktlicher Beginn und am Schluss die Ranglisten, die stimmen.
Ja.
Und auch das Geld ist nicht sehr groß, aber immer, was wir versprechen, auch das halten wir auch, ist, glaube ich, auch ein großer Pluspunkt von Biel, den Peter Puri als Direktor eingeladen hat und jetzt seit 7 Jahren Paul Kohler, der das meiste macht. Ich bin vor allem da für die Außenbeziehungen und das große Arbeit ist Paul Kohler, dem Turnierdirektor.
Ja, also auf jeden Fall der Teamgedanke, den bringst du ja gut zum Ausdruck. Ich habe hier mal ein Foto eingeblendet, wo man das sieht. Also wir haben einen Turniersaal und wir haben vorne eine Bühne und dahinter eben die Leinwand mit den Partiediagrammen. Ein bisschen erinnert es mich an Grenke oben, ne? Vielleicht eine Spur kleiner, aber sehr gemütlich und gleichzeitig professionell. Also das Konzept ist ähnlich wie bei Grenke, oder? Kann man das so sagen?
Oder es, ja, man kann auch sagen, Grenke ist ähnlich wie Biel.
Okay, Grenk, ja, Biel war.
Entschuldigung, aber Grenke ist viel, viel größer. Nein, das will ich nicht. Oder wir arbeiten seit 59 Jahren eigentlich nach dem gleichen Konzept. Wir haben sehr rasch ins Kongresshaus gezügelt. Hans Uhl hat das gemacht und eben die Bühne etwas erhöht und der Saal unten, wo 300 Spieler miteinander spielen im gleichen Saal.
Ja. Und Johnny, ich glaube, der Sven Noppes, der ja Turnierdirektor von Grenke ist und dein Co-Geschäftsführer bei den Chess Tigers, der hat auch das eine oder andere Mal in Biel vorbeigeguckt und sich da vielleicht auch was abgeschaut. Ne? Also da kann man ja auch von denjenigen lernen, die es schon jahrzehntelang machen.
Also das bewundere ich bei Sven immer sehr. Also der fährt dann wirklich überall hin. Also wenn er das Gefühl hat, dass er irgendwo eine Inspiration bekommen kann oder ein gutes Gespräch, dann setzt er sich ins Auto oder in die Bahn oder ins Flugzeug und fährt nach Biel, fährt nach Wijk an See, fährt zum Freestyle, wo auch immer das dann gerade stattfindet, um sich dort eben die entsprechenden Anregungen zu holen. Aber auch nicht nur das, er ist natürlich wahnsinnig gut verknüpft in der Schachszene, was eben die Organisation des Kränke-Festivals auch erst möglich macht. Und deswegen bin ich mir sicher, dass Sven also sehr häufig schon im Biel war. Und es war auch mein erster Eindruck, also wenn ich zum Beispiel diese Platten sehe, die da vorne dran sind, mit dem Logo von Biel, das kennt man ja auch von Kränke, beziehungsweise Kränke kennt es von Biel. Und da das Thema hatten wir ja schon häufiger, wir ja alle das Beste für Schach wollen. Es ist ja gut, wenn sich jeder so das Beste nimmt und selber auch umsetzt, weil dann werden ja alle Schachturniere noch ein Stückchen besser. Und ja, das ist genauso, wie es sein soll, denke ich mal.
Ich kann bestätigen, ich habe Sven in Biel schon zwei oder dreimal getroffen. Zum Beispiel auch in der Corona-Zeit war er in Biel und haben ihn das ausgetauscht mit den Scheiben, die zwischen den Spielen waren. Und ich glaube, er hat das dann auch so organisiert, wie wir auf der Bühne gemacht haben, genau.
Ja, ich blende hier gerade noch ein Bild ein. Ich glaube, das war von 2025. Ja, genau, steht er auch da. Da bist du rechts unten und da sieht man den Rest vom Team. Und ja, man sieht einige Leute, die auch bei anderen Schachturnieren sind, ne? Also ganz links der Ufuk Tunca, der die DGT-Übertragung macht, und die Angelika und so. Also schon so eine geschlossene Schachturnierszene, ne? Wo man immer wieder die gleichen Dienstleister oder Personen rekrutiert.
Eben, gewisse Leute sind sehr lange dabei, dann gibt es auch wieder Wechsel. Ufuk ist dieses Jahr nicht mehr dabei, aber er war eine wichtige Stütze in den vergangenen Jahren. Ja, das ist richtig. Und Angelika ist dieses Jahr wieder dabei. Ich sehe das Bild leider nicht bei mir auf dem Bildschirm.
Ach so, okay. Ja. Johnny, siehst du das Bild?
Ich sehe das Bild, ja.
Okay, ja, also, okay, dann muss ich dir immer sagen, was man da sieht, aber okay.
Entschuldigung.
Ja, alles gut. Also man sieht auch...
Es sind ja auch einige bekannte Schiedsrichter mit dabei. Also zum Beispiel Laurent sehe ich da, glaube ich, hinten. Den kenne ich persönlich jetzt aus Gibraltar, was es ja leider auch nicht mehr gibt. Übrigens eine der vielen Dinge, die ich bei euch bewundere. Ihr seid schon so lange dabei. Es gibt viele Turniere. Ich habe gerade das Politiken Cup bzw. Extracon Cup angesprochen. Gibraltar, machen viele Jahre einen guten Job und gehen dann wieder weg. Ihr seid schon so lange dabei. Und deswegen, genau, wie Michael eben sagt, das ist dann so, das ist das Team, was dann eure Veranstaltung pusht. Ne?
Eben, aber das Schlagwort eben Tradition und Innovation, oder? Und dann Optimierungen, wie dieses Jahr auch machen. Dieses Jahr ist auch neu, dass Laurent Fred ist der Direktor der geschlossenen Turniere, also vom Master und vom Generation Challenge ist er der Direktor. Paul hat diese Aufgabe ihm übergeben, damit er sich auf andere Sachen konzentrieren kann. So machen wir eben dann Optimierungen auch innerhalb dem Team und sind sehr froh eben, dass die Leute sich die Zeit auch freinehmen und in Biel dabei sind, sei es vor Ort oder zum Teil auch auswärts. Chessbase, das hilft auch von auswärts mit und eben jetzt schön mit Chess Tigers zusammenzuarbeiten. Freuen wir uns, weil das Master Open und der Open zählt ja auch für das Turnier oder die Turnier-Challenge, die ihr gemacht habt. Vielen Dank für die Zusammenarbeit.
Ja, ich glaube, das kann man noch mal...
auch ganz groß bedanken, falls ich da kurz reinspringen darf, dass so ein prestigereiches und tolles Turnier wie eures Teil der Tour wird, ist für uns auch eine ganz große Ehre. Und wir freuen uns schon wahnsinnig auf die Zusammenarbeit und auf das tolle Turnier bei euch. Ja, wir sind da ganz begeistert und ja, auf 59 oder 60 weitere Jahre, würde ich sagen.
Ja, ich wollte ich nur kurz erklären, also dass zwei Turniere, der vielen Turniere, die stattfinden werden, wir kommen gleich darauf, was eigentlich alles stattfindet, zwei Turniere davon sind Teil der Chess Tigers Gold Tour ab diesem Jahr. Und das bedeutet eben auch zum Beispiel, dass man Punkte sammeln kann für die Gesamtwertung, wo dann am Ende attraktive Preise herauskommen.
Wir haben, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, wir haben kürzlich darum gesprochen, vielleicht kommen noch ein oder zwei Turniere dazu. Eben die Wochenturniere, das ist noch in Besprechung mit Paul und Chess Tiger, soviel ich weiß. Aber das ist, wir sind sehr flexibel und ja, einfach. Ich hoffe, es klappt auch für die nächsten Turniere dann noch. Ja, Entschuldigung, wenn ich unterbrechen habe, aber ich glaube, das ist eine nicht unwichtige Information.
Du darfst immer unterbrechen. Du bist der Gast hier, der gerne eingrätschen darf. Bevor wir zu den Turnieren kommen, Johnny hatte ja noch andere Turniere, Traditionsturniere erwähnt, die es nicht mehr gibt. Das liegt vielleicht, denke ich, auch an der Finanzierung. Und es war mal irgendwie vor ein paar Jahren zu hören, dass das Schachfestival in Biel auch mit der Finanzierung oder dass die Finanzierung nicht klar ist. Ich glaube, die Stadt Biel ist euer wichtigster Sponsor. Was ist denn so mit der Wirtschaft? Also es gibt ja auch, Biel ist eine Uhrenstadt zum Beispiel, ne? Wie schwierig ist es, Sponsoren für ein Schachturnier zu gewinnen aus der Wirtschaft?
Das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ich versuche das seit 29 Jahren. Kleine Brötchen kann man machen, aber vielleicht haben wir das Problem, wir sind zu groß für ein kleines Turnier und zu klein für ein großes Turnier. Und dann ist eben mit Schach nicht unbedingt viel Money zu machen, oder? Das Programm für den Sponsoring-Chef geht nur auf, wenn er den Goodwill einsetzt in die Berechnung, weil wir die Medien schon Medien haben, aber nicht der Feedback, der sich auszahlen kann. Wir haben nicht kaufkräftige Leute dahinter. Das ist vielleicht auch etwas ein Problem, aber haben viel Goodwill, den man machen kann. Man kann mit Jugendlichen Goodwill machen. Aber das ist schwierig. Wir haben versucht in Biel, aber die haben einfach ihre Strategie und das war bis jetzt sehr schwierig. Aber die Stadt Biel ist weiter bei uns. Sie wollen zwar schon zweimal oder sogar dreimal den Betrag streichen und wir konnten es dann im Parlament retten. Vor 6 Jahren war es mit einer Stimme Differenz. Ich war damals auch noch im Parlament. Dann hat es geklappt und wir hoffen, dass es noch weitergeht mit der Stadt Biel.
Und da hast du dich nicht für befangen erklärt selber.
Nein, das war nicht. Das Befangenheit ist nur, wenn man etwas Persönliches betrifft, wenn es die Ehefrau ist oder ein eigener Lohn ist. Aber das wird offengelegt, oder wo man mitmacht und das auf einer Kommune ist das normal, dass man vernetzt ist und sich eben einsetzt für solche Anlässe. Weil das Schachfestival ist eigentlich ein Prestigeobjekt, aber auch ein Wirtschaftsfaktor für die Hotels, für die Restaurants und auch eben Botschafter in die ganze Welt. Wenn du nach Berlin gehst oder nach Kuba gehst, einen Taxifahrer nimmst und der kennt Schach, dann weiß er, wo Biel ist und kennt das Festival.
Ja, sehr schön. Ja, dann wollen wir mal gucken. Ich mach hier gerade mal einen Screenshot von eurer Homepage auf. Das siehst du jetzt wahrscheinlich auch wieder nicht. Vielleicht erst
Ja,
noch mal
das
die.
sehe
Ah, jetzt siehst du es.
ich sehe es jetzt, ja.
Ah,
Ja,
prima. Vielleicht erst noch mal die Frage. Also der Termin ist 11. bis 26. Nee, bis 24. Juli. Das heißt, wir sind noch genau richtig mit einer Vorschau. Kann man sich denn noch anmelden überhaupt?
man kann sich bei den meisten Turnieren bis 2 Stunden vor Beginn anmelden. Das ist kein Problem. Gegen einen kleinen Aufpreis natürlich, aber man kann sich anmelden bis kurz vor Beginn der einzelnen Turniere.
Okay.
Es ist auch beschrieben in den im Reglement, oder?
Johnny, bei welchen von diesen Turnieren würdest du mitmachen wollen, wenn du könntest? Das sieht ja nach
Also
sehr viel aus.
natürlich beim Masters, ist doch klar. Also ich warte seit 15 Jahren auf die Einladung, aber kommt halt nicht.
Peter, klär mich mal auf.
Nein.
Also da ladet ihr Top-Großmeister ein beim Masters, oder? Wie ist das?
Also, wir sprechen vom Meister Open oder vom Einladungsturnier, oder beim Einladungsturnier.
Ich hab grad einen kleinen Scherz gemacht, dass ich auf die Einladung zum GM-Turnier warte. Also mein Turnier wäre natürlich dann das Open-Turnier, das
Ja.
Meisterturnier, wo ich
Genau.
dann mitspielen würde. Das ist, wenn ich es jetzt aus dem Kopf richtig habe. Ich habe nämlich gerade die Zeit, unsere Zeitschrift hat ja gerade Redaktionsschluss, deswegen habe ich da alle Daten für unseren Turnierkalender von euch zusammengeschrieben. Ab 2:2, glaube ich. Ist das richtig? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Nein, das ist weiter unten. Ja, ich.
Ah, 1900 war das, ja, dann verwechsel ich
19,
das, oder?
1900, oder eben.
1900, ja, da hatte ich
Oder
gerade einen Fall.
mein Problem ist, Mein Problem ist, ich bin kein Schachspieler, oder? Ich komme nicht vom Schach. Ich weiß, wie Schach geht, aber war nie in einem Club, oder? Ich bin dabei, weil Hans Uri mich ins Oker geholt hat, einerseits als Vater, weil mein Sohn nicht schlecht Schach gespielt hat, war einmal Schweizer Meister bei den Junioren und hat mich als Politiker ins Oker geholt. Und so bin ich dann Vizepräsident gewesen. Und als der Präsident 98 aufgehört hat, ja, ist das, bin ich als Präsident eingesprungen dann.
Ja, also hier haben wir es ab
Aber das,
1900 Elo. Aber ich
genau.
hab gerade mal geschaut hier bei dem Masters, da habt ihr ja Levon Aronian dieses Jahr dabei. Also und hier den Erdemusch, ne, den das Jungtalent und Matthias Blühbaum. Also es ist ja sehr, sehr spannendes Feld, was ihr da habt.
Ja, da hat eben Laurent Fred in Zusammenarbeit mit uns die Leute angefragt und rechtzeitig angefragt. Und er hat ein gutes Händchen gehabt, finde ich. Der Mix ist sehr gut. Keimer war jetzt mehrmals bei uns. Und wir haben einmal jetzt Blühbaum eingeladen. Wir sind eben sehr auch mit Deutschland verbunden. Auch wenn dieses Jahr leider die deutsche Meisterschaft so gleichzeitig stattfindet, was etwas schade ist, ja.
Und letztes Jahr hattet ihr niemand Geringeren als Frederik Swane bei euch.
Genau.
Und wir haben das Turnier damals oder sein Abschneiden bei euch zum Anlass genommen, mal einen Sportpsychologen in unserer Zeitschrift zu befragen, weil Frederik da in Zeitnot teilweise horrendes sozusagen Entscheidungen getroffen hat. Und deswegen am Ende, man muss dazu sagen, es gibt ja so eine Art Vorrunde bei euch. Und dann die besten vier dieser sechs Spieler qualifizieren sich dann sozusagen fürs Finale. Und Frederik war am Ende unterm Strich, weil er eben seine Zeit nicht vernünftig gemanagt hat. Also es ist auch dann noch eine Kombination mit Blitzschach und Schnellschach. Das ist ja richtig, da geht es ja noch ein bisschen schneller zur Sache und dann entsprechend auch spannend.
Oder was bei uns ja auch das Besondere ist, oder seit 7 Jahren machen wir ja das Großmeisterturnier, Einladungsturnier als Triathlon, oder? Wo eben klassische Partien gespielt werden, Rapid-Partien an einem Tag und Blitzpartien auch an einem Tag und dann wird zusammengezählt. Das ist die Innovation, die Paul Kohler gemacht hat. Das war 2019, als wir das erste Mal so durchgeführt haben. Und wir sind ja etwas stolz, dass es kopiert wurde in verschiedenen Orten. Jetzt ist es ja schon eine Weltmeisterschaft, diesen drei Turnieren gibt. Ich finde eben, das ist eben Tradition und Innovation, die wir hochschreiben in Biel.
Nach welchem Spieler werdet ihr denn am meisten gefragt von denen, die eingeladen, sind? Mein Tipp wäre ja, dass viele Anfragen zu Erdogmusch kommen.
Ja, dann ich eben die falsche Person. Wir haben einen Medienchef, der die Anfragen hat, aber was ich bis jetzt gehört habe, ist richtig. Oder auch die türkische Verband, der Interesse hat. Und dann auch Indien hat sehr viel Interesse. Jazz bei India haben wir auch Kontakte, eben dann beim Generationen Challenge, wo die Inderin mitspielt, gibt dann auch gute Beziehungen.
Ja, wie ist es mit dem Triathlon? Du hast es gesagt, also die Spieler müssen Standard, Rapid und Blitz spielen. Ist auch eine Riesenherausforderung für die Spieler, ne? Weil neulich war es doch so, dass Vincent Keimer bei irgendeinem Turnier gespielt hat und dann jedes Mal, wenn er von Standard in Schnellschach umschwenken musste, dann hat er da Probleme gehabt und hat dann, ich glaube, 7 oder 8 Partien verloren in diesem Zeitformat im Armageddon. Also für die Spieler ganz schön herausfordernd, ne? So sich
Also
umzustellen.
bei uns ist die Umstellung nicht so groß, oder? Wir beginnen am ersten Tag mit dem Accentus Schach 960. Das zählt nicht für den Triathlon, er zählt nur für die Startnummerausgabe. Sie können dann wählen, welche Startnummer Sie wollen. Und es zählt am Schluss, wenn Punktgleichheit wäre. Das ist wie das Penaltyschießen vor dem Fußballspiel, oder? Dann zählt bei Punktgleichheit am Schluss nach Rapid, klassisch und Blitz, das Accentus 960 macht dann den ersten oder zweiten und dritten und vierten Rang aus bei Punktgleichheit. Das ist auch eine Spezialität von Biel, dass wir nicht am Schluss Stichkämpfe haben, die sehr zufällig sind und sehr zeitintensiv und die Leute wollen nach Hause. So haben wir das so gemacht mit dem Accentus-Turnier, dass Entscheidung bringen würde über die Rangfolge am Schluss.
Okay. Und dann gibt es noch ein Simultanturnier. Wer ist da der Simultanspieler?
dass die junge, heißt sie, Entschuldigung, die
Lee Mao irgendwas. Johnny, du kennst sie bestimmt.
Charisma Yip aus den USA, ja.
Achso, ich dachte, diese Lee Mao Yi, aber dann habe ich mich wahrscheinlich verguckt. Naja, egal. Auf jeden Fall eine junge Simultanspielerin.
Genau.
Und sehr stark, muss man dazu sagen. Also ich glaube, Carissa hat jetzt auch schon marschiert streng Richtung 2,5, wenn sie nicht schon überschritten hat. Also das macht dann richtig Spaß.
Ja. Ja, prima. Ja, was ich auch gut finde, ihr habt hier auf eurer Seite so einen Media-Punkt, wo man dann in so Galerien gehen kann und dann kommt man auf dem Flickr-Account raus und dann kann man so nach Bildern gucken. Also das finde ich auch sehr, sehr nutzerfreundlich. Und ich gucke jetzt gerade mal, ich habe doch das ein oder andere Bild von euch, habe ich noch hier. Ja, genau, das ist von eurem YouTube-Kanal. Kannst du das sehen? Da habt ihr irgendwie eine Laola gemacht oder so. Was war da? Was war
genau, das war mit dir, Jonathan Reichel, haben wir letztes Jahr die Aufnahme gemacht. Zuerst still und dann mit Laola haben wir gemacht, das letzte Jahr. Mit dem Team und den Spielern, die damals im Saal waren. Und ich muss sie korrigieren für das Simultan. Du hast recht gehabt, ich habe mich getäuscht. Das Internationale heißt Lu Miau. Wie spricht man das aus? Ja. Du findest, wenn du auf die Seite Tournaments gehst, simultan, dann ist auch ein Bild von ihr auf der Webseite. Falls du es aufschalten kannst, anfass.
Ja, mache ich gleich. Ich glaube, das ist die junge Chinesin, die auch in Dortmund gespielt hat.
Genau. Entschuldigung, ich habe nicht präsent gehabt, aber muss ja nicht alles selbst wissen. Für das habe ich gute Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen auch, ja.
Genau, so ist das. Okay. Und das war, glaube ich, während irgendeiner FIDE, war das nicht auch irgendwie so dieses Tag des Weltschachs oder sowas hier an diesem, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, die FIDE hatte da irgendwie eine Aktion, dass man auf der ganzen Welt Schach spielt oder sowas. Aber egal. Ich erinnere mich auch nur noch.
Das haben wir letztes Jahr, wurde ja der Weltrekord gemacht von Schachpartien, die gleichzeitig gespielt wurden, genau, während 24 Stunden. Und da war das Zentrum, das man zusammengerechnet hat, war in Biel angesiedelt, weil es genau zum diesen Zeitpunkt stattgefunden hat. Und da war Laurent Fred auch mitbeteiligt bei dieser Zusammenstellung. Und viele Leute waren vor Ort hier in Biel. Und wir haben dann von Biel auch übertragen und auch eine Auszeichnung erhalten.
Ja, genau. Also der Weltrekord wurde dann gebrochen und in Biel wurde dann sozusagen die Verkündung gemacht, dass es...
Genau, ja. Ja.
Da kann man doch medial ausschlachten, irgendwie Weltrekord in Biel oder irgendwie so.
Ja, die hat die FIDE gemacht, nicht wir, oder? Also wir sind eben ehrliche Leute und ja, nicht mit fremden Pferden schmücken, aber wir helfen gerne und ja.
Okay. Dann habe ich noch ein Bild, ich glaube, das ist vom letzten Jahr auch, ne, euer Siegerfeld. Wer hat da gewonnen? Das war der... jetzt bringe ich dich wahrscheinlich wieder in Nöte, weil du die Spieler nicht so gut kennst, ne?
Nein, Fedosov hat letztes Jahr gewonnen.
Ja, genau, der Fedosov hier in der Mitte in diesem...
Also wenn du auf Standing gehst, Entschuldigung, auf der Webseite, das dritte Standings, und dann siehst du die Rangliste, und dann sieht man eben auch, dass Acentus hat den Ausschlag gegeben, hat den dritten Rang gemacht, und Aravandic war Sechster. Du musst vorne die dritte, oben dritte Standings.
Standings, ja.
Na, und jetzt anklicken. Hier siehst du die Rangliste von letztem Jahr.
Ja, okay. Also, okay, ja, wie Johnny sagt, ne, Frederik Swane ist natürlich aus deutscher Sicht nicht so gut gelaufen. Hat er sich wieder gefangen, eigentlich, der Frederik? Ja, oder? Johnny?
Der hat sich inzwischen wieder gefangen. Ich habe auch neulich ein Interview gemacht, nachdem er da in Italien ein langes Gespräch mit ihm geführt, nachdem er da in Italien das Turnier vor Nepo und Maxutlu gewonnen hat. Und Ja, also ich habe den Artikel dann, glaube ich, damit überschrieben, einfach gute Züge machen. Also da ist er von sich proaktiv auf das Thema eingegangen, dass er feststellen musste, dass es einfach Stellungen gibt, wo es nicht so wild ist, wenn man nicht den Besten findet, wenn man dafür 10 Minuten Zeit einspart, die man dann später braucht. Und dass das ein Prozess gewesen sei, der vor allem im Zuge der Arbeit mit Matthias Blühbaum in Vorbereitung auf dieses Kandidatenturnier geschehen ist. Aber wir hätten es ihm schon ein halbes Jahr vorher sagen können. Also wir haben da wirklich also viel Zeit investiert, das sozusagen ihm aufzuschreiben. Aber häufig ist das ja so, dass Spieler das dann auch erst lernen durch Schmerzen verstehen müssen. Und ja, ich glaube, Frederik ist im Moment oben auf und ja, also das war, wir haben es damals vor allem gemacht, weil wir ihn so sehr mögen, weil Frederik so ein toller Typ ist und ein Riesenschachspieler und uns dieses Ergebnis damals im Biel, also im Herzen wehgetan hat. Und vor allem, wie er das Ergebnis produziert hat, im Herzen wehgetan hat.
Ja.
Es ist ein sehr sympathischer Spieler. Es hat mir auch leid getan für ihn. Und er hat sich Mühe gegeben, wollte eben diese Bühne benutzen, um weiter nach vorne zu kommen. Aber ich habe ihn in guter Erinnerung behalten. Er war wirklich ein Sportstyp, hat sich dann auch noch, als er nicht mehr im Turnier war, mitgearbeitet bei der Produktion und hat gute Kommentare gegeben. Vielen Dank noch einmal an ihn auch.
Ja, und jetzt hatte ich gerade noch eine Frage im Kopf. Ja, doch, über Chess 960 wollte ich nochmal sprechen oder Freestyle Chess. Habt ihr den Eindruck, dass das bei den Spielern und auch beim Publikum ankommt? Weil ihr macht es ja jetzt, glaube ich, schon 3 oder 4 Jahre, dass ihr Chess 960 eingebaut habt. Ist das im Kommen oder ist es eher so was, wo du sagst, könnten wir drüber reden, ob wir es nächstes Jahr vielleicht wieder weglassen?
Nein, das bin ich überzeugt, dass wir es nicht weglassen. Einerseits machen wir seit ja, 12, 13 Jahren die Schweizer Meisterschaft im Fischerschach, sagen wir dort noch, oder Chess 960, ja, machen die Schweizer Meisterschaft an einem Tag, oder wird das gespielt. Und darum haben wir jetzt auch das Turnier eingeführt, wo in mehreren Tagen Fischerschach gespielt wird. Das hat noch nicht so viel Anklang gefunden, aber ich und wir sind überzeugt, dass es Zukunft hat für das Schach, eben für die Leute, die nicht so viele Eröffnungen im Kopf behalten können oder lernen wollen oder können. Das ist dann eben die Kommunikation, die wichtig wird, so ich es verstanden habe. Und das ist das interessante Herausforderung für beide Seiten. Aber ich bin überzeugt, dass wir bleiben.
Ich finde es interessant, dass du sagst, okay, wir sagen Fischerschach, ne? Weil ich glaube, das ist auch so ein Pferdefuß an dieser Variante, dass es einfach zu viele verschiedene Namen gibt, ne? Und dass man nicht so eine Marke hat, also Fischerschach, Fischer Random, Chess 960, dann die Amerikaner haben dieses Chess 9LX doch noch erfunden, Freestyle Chess. Es ist sehr schwierig, da eine Marke zu bilden, ne? So wie es ihr
Ja,
seid.
es liegt nicht an uns, oder? Wir haben jetzt eben angepasst mit dem WT1 und WT2, mit dem, ja, versuchen wir dass die Leute verstehen, oder? Das ist schon so, oder? In der Schweiz versteht man Fischerschach immer noch eben als, weil es schon sehr lange gibt, oder? Aber wir machen dann einen Doppelnamen mit 960. Das war ein Kompromiss, den wir gemacht haben. Und was wir dieses Jahr eben auch neu machen, ich weiß nicht, hast du auf der Webseite auch gesehen, zuoberst, dass wir am selben Tag macht der Spieler ein Blitzschach, ein Rapidschach und ein Klassischschach. Das an 5 Tagen am Vormittag. Da haben wir den Triathlon eben runtergebrochen auf einen Tag und gibt dann Punkte und am Schluss wird die Punkte zusammengezählt. Wir sind eine Neuerung, die wir machen. Man kann eben das am Morgen spielen und dann am Nachmittag das MTO oder ATO auch spielen, wenn man zusätzlich spielen möchte. Und das ist gesponsert vom Spitalzentrum Biel, die uns schon eine längere Zeit unterstützt. Darum heißt es Biel Hospital Center Total Chess, oder? Genau.
Okay, da habt ihr doch Sponsoren noch gefunden, die dann eine spezielle Turnierart.
Genau, ja.
Ja, prima. Johnny, der Rüdiger schreibt, und den hast du ja kennengelernt neulich, ne?
Genau, in Leipzig beim Rüben Open, der hier auch eine Besonderheit eures Turniers erwähnt, nämlich dass Fritz Semisch seinerzeit noch immer eingeladen wurde, bei euch zu spielen. Und das ist etwas, was dann vielleicht nicht so die großen Schlagzeilen findet oder vielleicht auch beim im Gedächtnis vieler, ich sag jetzt mal, Gelegenheitsspieler absolut nicht verankert ist, aber die Schachliebhaber, also jemand wie Rüdiger, der dann Verein aus dem Boden stampft, direkt das erste Open macht und so weiter, das sind so die Sachen, die sich die Leute merken, die kleinen Gesten oder in dem Fall für Herrn Semisch sicherlich auch große Gesten, das wird ihm sehr viel bedeutet haben und da unterstreicht Rüdiger nochmal, wie menschlich ganz stark er das von den Bieler Verantwortlichen findet.
Eben, das ist der Turnierdirektor, das ist entscheidend. Und einerseits laden wir junge, aufstrebende Spielerinnen ein, oder um die Atmosphäre zu genießen. Oder so hat Magnus Carlsen sein erstes geschlossenes Turnier als 14-Jähriger in Biel gespielt, oder? Ja. Und so war dann 4-5 Mal zurück in Biel und hat die Atmosphäre genossen und die Familie hat Ferien gemacht. Und so ist immer noch eine enge Beziehung zu Magnus Carlsen, glaube ich, die eben seit er 14-jährig ist, aufgebaut wurde. Und das zahlt sich aus für das Schach, aber auch eben für Biel und für die Schachgemeinschaft, wo man sieht, dass man eine Familie ist, in den meisten Fällen.
ja gut, es geht nicht immer harmonisch zu, das ist wohl wahr. Ja.
In die Familie auch nicht, oder?
Das stimmt, ja. Also doch wieder Familie, ja. Ja, da erinnere ich mich an Hans-Walter Schmidt, der ja in Mainz und Frankfurt viele Turniere organisiert hat und der berichtet immer, wie schwierig es manchmal ist, wenn man so zwei so Konkurrenten hat, ne? Also dann Kasparov und Karpov, die sich gegenseitig nichts gegönnt haben und dann darum gestritten haben, wer welche Umkleidekabine mit welcher Nummer bekommt und was weiß ich was. Ne? Habt ihr so solche, ich sag mal, Star-Allüren oder so, da habt ihr das auch, dass manche Spieler irgendwie sagen, okay, ich komme zu euch, aber nur, wenn mein Preisgeld genauso viel ist wie der, den ich nicht mag oder wie auch immer. Also stelle ich mir auch nicht einfach vor manchmal.
Ja, eben, da müsste man den Turnierdirektor fragen. Der hat solche Probleme. Eben über Geld spricht man eigentlich nicht, oder? Wir zahlen auch nicht sehr große Startgelder, weil wir das Geld nicht haben. Aber bei uns zählt eben die Atmosphäre, zählt die Tradition, und auch den Mix, den wir anstreben, oder mit Deutschland, Frankreich, Übersee, oder letztes Jahr waren 45 Länder vertreten, oder in Biel. 45 Länder in allen Kategorien. Und das ist, finde ich, sehr bemerkenswert. Aus vielen Kontinenten, Australier waren auch schon hier. Ja. Und da versucht man eben aus dieser Gemeinschaft das familiär zu machen. Man trifft sich hier, geht am Abend etwas trinken oder die Spieler gehen Fußball spielen miteinander. In Biel ist alles sehr nah zusammen und es geht sehr einfach. Manchmal wollen sie dann keine Journalisten dort, wenn sie Fußball spielen, aber dann kann man dann auch das organisieren.
Ja, es ist auch wichtig, dass sich die Spieler wohlfühlen und ich glaube, das merkt man auch in der Berichterstattung und so, dass das in Biel der Fall ist.
Ja, also wir sind auch schon Tennis spielen gegangen, oder? Mhm. Ich mache erinnern, war ich mit Parajev Tennis spielen oder mit Karpov am Doppel gespielt mit Brodbeck kennt ihr Brodbeck, Alban Brodbeck, der Jurist, der zum Teil eben dann schachliche Probleme gelöst hat auf juristische Parkette, oder? Auch mit Karpov zusammen, ja. Okay. Mit ihm, ja.
Also das wäre meine nächste Frage gewesen, was du persönlich für schönste Erinnerungen hast an das Turnier, irgendwelche Begegnungen oder so in der langen Zeit, emotionale Sachen?
Ja, schön ist immer, wenn ich die Spieler im Saal sehe, wenn sie aufeinander treffen und sich herzlich begrüßen, das ist etwas Emotionales für mich. Für mich ist auch Event, das zum Beispiel als Carlsen etwas sinnierte bei der Bühne, haben wir kein Geländer und dann ist es runtergefallen, oder? Diese 1,5 Meter, zum Glück hat er nichts gebrochen und bei der Preisverteilung haben wir ihm dann ein Kissen geschenkt mit dem Schweizer Kreuz, oder? Und da waren alle belustigt und nicht schadenfreudig, aber ja, ich finde, solche Gesten sind eben das, macht lebendig und macht das auch menschlich.
Ja, prima. Ja, Peter, wenn du gestattest, würden wir, also der zweite Teil der Sendung handelt sich auch oft um aktuelle Themen aus der Schachwelt Und da würde ich gerne übergehen und ein paar Themen ansprechen. Johnny, sagt dir das Bild hier was? Der Herr da ganz rechts, kennst du den?
Ulrich Rust.
Ja, noch weiter rechts.
Ach so, der Schachtürke.
Ja, da sieht man dein also schachgeschichtliches Wissen.
Also mein, ja, das ist, also gibt's viele, die da besser sind als ich, aber das allein schon aufgrund von Chessbase, die den ja auch immer wieder mal sozusagen bedienen oder sich zu Nutzen ziehen, der sagt mir natürlich was. Und ich glaube, wir sehen hier die beiden neuen deutschen Schnellschachmeister.
So ist es, genau. Also die deutsche Schnellschachmeisterschaft hat in Paderborn stattgefunden mit dem Sieger Alexander Donchenko in der offenen Klasse und Olga Babi. Kommt die eigentlich aus der Ukraine oder wo kommen die? Ich habe den Namen jetzt zuletzt ein paar Mal gehört.
Ich musste, also als ich das gelesen habe, musste ich es auch erstmal googeln und mich informieren, weil das ja auch für die Zeitschrift dann immer mal interessant ist, solche Dinge dann zu wissen. Also sie kommt in der Tat aus der Ukraine, lebt jetzt seit einigen Jahren in Deutschland, ist jetzt anscheinend auch für die Deutsche Föderation spielberechtigt, eine sehr starke Spielerin und genau. Ja.
Genau, also die ist ein deutscher Schnellschachmeister, denn Ulrich Rust vom Schachclub Springer Paderborn oder Blauer Springer oder so heißt er, glaube ich. Ne? Ja, deswegen auch das blaue T-Shirt. Genau, und der Schachtürke. Und das Bild zeige ich auch deswegen, weil wir im August den Verfasser eines Buches über den Schachtürken hier zu Gast haben werden, den Robert Löhr. Der hat das Buch Der Schachautomat geschrieben und deswegen fand ich das so passend. Peter, was machen deine Schachgeschichtlichen? Du bist wahrscheinlich nicht so interessiert, ne? Weil du Schach eher als Quereinsteiger quasi auch ansiehst. Oder wie ist da dein Interesse?
Ja, mein Interesse ist vor allem auf der menschlichen Seite. Ich interessiere mich für einzelne Spieler, wie es dann weitergeht. Ich folge sehen in der Schweiz etwas, oder? Da haben wir aber auch ein kleines Problem, dass die Schweizer Meisterschaft wieder gleichzeitig mit dem Schachfestival Biel stattfindet, was für uns unverständlich ist, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, okay.
Aber für mich ist eben Schach eben auch für die Jungen, die versuchen zu fördern. Ich sage immer, das Schach ist eine Sportart, du kannst nicht den Schiedsrichter Schuld geben, du kannst nicht das Wetter Schuld geben, du kannst nicht deren Schuld geben, du kannst einfach sagen, ich habe einen Fehler gemacht, der andere war besser und dann ihm noch die Hand geben und ja. Und
so, vielleicht sogar die Schachspieler schlecht, also die Spieler, die ich kenne, finden immer einen Grund, warum sie nicht schuld sind zu verlieren.
Aber das ist eben sportlich gesehen keine Begründung, das ist nur eine Ausrede, nicht eine Begründung.
Ja, absolut. Das ist das Schöne am Schach, genau.
Ja. Aber jetzt hast du ein bisschen angedeutet, dass da, also ich hätte jetzt gedacht, dass das Schachfestival Biel in der Schweiz eine unangefochtene, herausragende Stellung hat und dass auch der Verband seine Wettbewerbe da drum herum plant. Aber das ist offensichtlich nicht zu deiner Zufriedenheit der Fall.
Bis vor 3 Jahren war das die Schweizer Meisterschaft jeweils vor dem Schachfestival Biel, oder? Und die Spiel konnte dann vom nahtlos zu Biel wechseln. Wir haben dann auch die Schweizer Meisterschaft im Rapid durchgeführt, am ersten Tag zum Beispiel. Und dann ist ein neuer Funktionär gekommen und sie hat gesagt, es gehe nicht mehr aus verschiedenen Gründen oder wegen Ferientermin oder so etwas. Und wir können nicht schieben. Einerseits wegen dem Kongresshaus können nicht nach vorne gehen, nach hinten können wir nicht gehen wegen Hotels, weil nach uns ein Musikfestival stattfindet, das die Hotel benutzt und so sind wir fixiert. Und wir hoffen immer noch, dass der Schachverband dann nächstens einsehen hat und den Termin verlegen wird.
Ja, da hilft ja der Dialog hoffentlich weiter. Dann habe ich hier noch ein Bild von der deutschen Jugendnationalmannschaft. John, ich weiß nicht, ob ihr das in der Zeitschrift auch covert, so Jugend-Events. Die war, glaube ich, wo war die? In Italien oder sowas, glaube ich. Und mit 3 Top-10-Plätzen für die deutschen Spieler. Aber fürs Podium hat es nicht gereicht. Der am engsten dran war der Bennett Hagner. Hast du das so ein bisschen verfolgt, Johnny? Und wie siehst du insgesamt so das Abschneiden der deutschen Jugend im Kontext der internationalen Spitze?
Ja, ich habe so ein bisschen, habe ich es mitverfolgt in der Tat, wobei ich das Gefühl habe, dass ich die Geschichte von internationalen Turnieren und die Teilnahme deutscher Jugendlicher daran schon kenne, weil sie sich gefühlt wiederholt. Also man sieht ja hier die schiere Masse an Spielerinnen, die da mitgespielt haben. Und dass es da dann auch ein paar Top-10-Platzierungen gibt, ist allein, glaube ich, schon mathematisch hochwahrscheinlich. Trotzdem ist sozusagen das Abschneiden natürlich nicht toll, wenn aus dieser Masse an Spielern drei nur in den Top-10 landen und keine Medaille dabei herausspringt. Bennett Hagner natürlich ein riesiges Talent, der sicherlich auch das Zeug dazu hat, Jugend-Europa- oder Jugend-Weltmeister mal zu werden. Man braucht halt immer mal wieder so einen Ausreißer. Also wenn ich mich daran erinnere, wer so die letzten Jahre Weltmeister geworden ist oder Europameister, zurückgehend bis hin zu Arik Braun, dann waren das eben immer so ganz besondere Einzelleistungen, wo halt alles perfekt zusammengepasst hat. Dann würden wir auch in der Schacht darüber berichten, aber einfach nur darüber zu berichten, um darüber zu berichten, das machen wir nicht. Also höchstwahrscheinlich wird die Jugend, dieses Jugend Meisterschaft keine Rolle spielen in der Zeitschrift.
Also Rowan Vogel ist, glaube ich, auch mal U16-Weltmeister geworden. Ne?
Genau, Rowan, das war natürlich eine große Sache, der jetzt auch über 2,5 hat, super starker Spieler. Fiona Sieber war mal Europameisterin ich glaube, es müsste ja U16 gewesen sein, weil ich habe sie anschließend dann bei der WM in Kantimansisk betreut. Leonid Saflin war, glaube ich, Europameister. Also da gab es immer mal schon wieder mal jemanden. Phyllis Osmanotja ist über Jahre hinweg Zweite geworden, gefühlt. Aber ja, genau. Also bei solchen Sachen, da würden wir natürlich darüber berichten, dann mit den Leuten auch ein Interview machen oder so. Aber ja, also ich freue mich sehr für die Spieler und Spielerinnen, die da gute Platzierungen gemacht haben. Das ist eine starke Leistung auf dieser Weltbühne. Ja, aber das ist sozusagen, glaube ich, für den Deutschen Schachbund noch nicht. Da muss halt mal Medaillen kommen.
Da muss eine Medaille her. Peter, wie sieht's aus im Schweizer Jugendschach? Weißt du, ob es da, also ich weiß, dass es so viele so, ich sag mal, Jugendschachorganisationen gibt, wie DSSP zum Beispiel, ne, die gehen aber eher in sich Richtung Breitenschach, Kinderferienprogramme und so. Hast du so ein Bild über das Thema Nachwuchsschach in der Schweiz?
Es gibt die Jugendschachstiftung, die eben solche Anlässe für Jugendturniere unterstützt. Sie machen auch in der Schweiz Meisterschaft ein Jugendschachlager, das eben dann auch in Konkurrenz zu Biel ist. Es gibt Ausscheidungen zwischen 8, unter 8, unter 10, 12, 14, 16. Und die wird dann einmal zentral ausgeführt. Wir haben das in Biel dreimal durchgeführt. Auch während der Corona-Zeit konnten wir das Kongresshaus teilen und ein Teil konnte diese Schweizer Meisterschaft durchgeführt werden mit den Bedingungen. Also es passiert etwas, aber auch hier ist es sehr, sehr schwierig, dass die Spieler dann, wenn sie ein gewisses Niveau erreicht haben, immer voll auf Schach setzen, weil in der Schweiz eben der Beruf auch wichtig ist und dann gehen viele Spieler verloren. Für das Spitzenschach hat es in der Schweiz sehr, sehr schwierig von mir aus gesehen.
Ja. Das wollte ich dich gerade fragen, weil ich glaube, da haben Schweiz und die Deutschland ein ähnliches Problem, die Schweiz vielleicht sogar noch mehr als Deutschland, das ist nämlich der unglaublich hohe Lebensstandard, den wir haben und das sozusagen das Feuer und die Not, ein guter Schachspieler zu werden, sag ich mal, nicht so groß ist wie in Ländern, wo Schachprofi zu werden eine richtige Perspektive ist, seiner Familie ein besseres Leben zu ermöglichen.
Das ist genau das Problem, oder? Vom Schach können sie nicht leben, weil sie zu wenig gut sind, oder? Ähnlich wie im Tennis, oder auch in der Kunst, oder? Die Musiker, eine kleine Gruppe kann davon leben, die anderen können nur überleben, indem sie dann noch Schule geben oder Kommentare schreiben und, sonst noch tätig sind und dann geht es auch dann zulasten von der Schachkarriere, wo man dann zu wenig Einsatz Zeit aufwenden kann, so ich das verstehe. Wie gesagt, ich bin nicht ein Profi, aber ich kann es so nachfühlen, glaube ich.
Ja.
Da ist Johnny besser am Bild, um das zu beurteilen.
Ja, also weiß ich nicht, weil du sagtest ja auch, du warst früher Politiker und das ist ja auch sicherlich etwas, was im politischen Raum dann diskutiert wird und es ist ja ganz klar, dass sozusagen es ein gesellschaftliches Interesse daran gibt, dass Jugendliche vernünftige, in Anführungsstrichen, was auch immer als vernünftiger Beruf definiert wird, ergreifen und der Gesellschaft etwas geben, Steuern zahlen und so weiter. Und da ist das unsichere Leben eines Schachprofis, und so spüre ich das bei den Jugendlichen, die ich trainiert habe, die sich darüber Gedanken gemacht haben, auch gar nicht gewollt seitens von Verbänden. Wir haben das gerade von den Österreichern gehört, wo wohl ein Präsident gesagt hat, dass er das gar nicht so gut findet. Also es ist quasi auch von niemandem gewollt.
Ja, und auch von den Eltern. Ich habe jetzt neulich bei dem Turnier in Frankfurt von den Chess Tigers zufälligerweise mich mit der Mutter von Christian Glöckler unterhalten, dieses große Nachwuchstalent von Deutschland. Und die sagt natürlich auch nachvollziehbarerweise, okay, sie interessiert sich natürlich dafür, was ist für den Jungen am besten. Und da gibt es natürlich von Elternseite auch ein gewisses Interesse halt an einem ordentlichen Schulabschluss, ne, damit man nicht einseitig alles auf die Karte Schach setzt, weil das ist ein Risiko, ne? Und aber da bin ich auch, also lieber einen hohen Lebensstandard, ja, und einen anderen Beruf ergreifen können und wissen, dass man mit einem normalen Beruf auch Erfolg hat, als irgendwie aus der Armut heraus, aus der Not heraus Schachprofi werden müssen. Also da lebe ich dann lieber in Deutschland als in einem Land, wo Armut herrscht, muss man auch sagen. Hier kommt noch ein Aspekt rein von Peters, der sagt, die internationalen Preisgelder sind ja auch relativ gesehen viel weniger wert in der Schweiz im Vergleich zu Indien oder Osteuropa. Klar, die Lebenshaltungskosten in der Schweiz sind dann schon groß, ne? Das heißt, wenn man dort ein Turnier gewinnt, dann oder wenn man in Indien als Schweizer ein Turnier gewinnt und die paar, was ist das, Rupien nach Hause bringt, ne, dann sind die schnell verbraucht, ne? Umgekehrt ist es attraktiver.
Ich glaube, hier muss man unterscheiden zwischen den Einladungsturnieren und den offenen Turnieren, oder? Bei Einladungsturnieren wird zumindest bei uns eben die Unterkunft und Essen bezahlt, oder? Das fallen diese Kosten nicht ins Gewicht. Dafür sind eben dann die Startgelder und die Preisgelder relativ tief im Vergleich zum Ausland, oder? Das sind die Spiele gewohnt. Im Gegensatz beim offenen Turnier, da kommen die meisten Spieler auf eigenes Risiko, aber auch dort hat Paul Kohler bis jetzt eben auch die Usanz, dass er junge, aufstrebende Spielerinnen und Spieler einlädt und sie dann von diesen Kosten weniger oder nichts tragen müssen. Da suchen wir den gesunden Mix zu machen, hängt davon ab, wie viel Geldmittel wir auch zur Verfügung haben, oder?
Aber ich glaube, der Punkt war auch nochmal andersrum. Also sagen wir mal, ein Schweizer gewinnt irgendwo 1.000 Euro, dann kommt er davon bei euch in der Schweiz deutlich weniger weit, als wenn jetzt ein Inder 1.000 Euro gewinnt. Der kommt da bei sich in Indien deutlich, deutlich weiter mit, sich sein Überleben zu sichern. Ja. Ich kann mich da erinnern, ich hatte, als ich mit Dimitri in einer Wohnung gelebt hatte, da hatten wir ab und zu Spieler zu Gast, die bei uns übernachtet haben. Und da gab es einen polnischen GM, Krabinski oder irgendwie so, der hatte nur noch 2,4 und der fragte mich dann, wie viel Miete ich für unsere Wohnung zahlen würde. Und dann sagte ich auf Englisch, also dann 800 Euro, und dann sagte er, genauso viel wie ich also. Und da dachte ich, kann ich mir nicht vorstellen. Und als er meinen bisschen komischen Blick gesehen hat, sagte er, du hast 800 gesagt, ich dachte, du hättest 80 Euro gesagt. Dann ist natürlich klar, dass man vielleicht mit einem Antrittsgeld von, sag ich mal, 300 Euro, was man so damals so für so ein GM-Turnier bezahlt hat, deutlich weiterkommt, wenn sozusagen das Lebensniveau 80 Euro Miete im Monat ist, als jetzt wie in Deutschland, wo dann eben die Mieten zum Beispiel als Preisgrad jetzt relativ hoch sind.
Ja. Ja gut, ich habe noch ein anderes Top-Thema parat, und zwar sind ja demnächst viele Präsidentschaftswahlen. Und der Amtsinhaber ist ja der Arkadi Dvorkovitsch aus Russland, der ja bekanntermaßen auch unter dem vormaligen russischen Präsidenten Medvedev eine politische Rolle gespielt hat. Und dementsprechend gab es dann auch mehrere Leute, die nach Gegenkandidaten gefragt haben, sie Ausschau gehalten haben, sich selber angeboten haben. Und jetzt sind zwei Deutsche in den Ring gestiegen, nämlich einmal oder Johnny, vielleicht kannst du das sagen, weil ich denke, das ist auch ein Thema, was du verfolgt hast, was da passiert ist, bin zwei Tagen sozusagen, welche zwei Deutschen das sind und wie du das wertest vielleicht auch.
Ja, also mich hat es total, zumindest die eine Bewerbung, total überrascht. Also vielleicht war da mein Buschfunk nicht so gut, wie er sein sollte. Okay, also die erste Bewerbung, die veröffentlicht wurde, glaube ich, war die von Jan-Hendrik Büttner, der, wie jeder weiß, dieses Freestyle-Projekt zusammen mit Magnus Carlsen aus der Taufe gehoben hat, früher viel Geld als Geschäftsmann verdient hat und ja, genau, jetzt gesagt hat, dass er in einem, wie soll man das sagen, sehr mitarbeitenden, zuhörenden Führungsstil sich sieht im Zusammenhang mit Stärkung der Verbände, ja, also die FIDE voranzubringen und deswegen seinen Hut in den Ring wirft, dass er schöne Veranstaltungen aus dem Boden heben kann. Das hat er bewiesen mit dieser Freestyle-Serie und scheint sich deswegen da dann jetzt zu höheren Berufen zu haben. Der andere ist, ich glaube, das haben wir in unserer letzten Sendung auch immer mal wieder angedeutet, derjenige, wo man schon mal ein bisschen mehr gehört hatte, dass es vielleicht mal was werden könnte, Vadim Rosenstein, der in jungem Alter ein großes Unternehmen aufgebaut hat, bereits als Jugendlicher bei deutschen Vereinsmeisterschaften gespielt hat, also der deutlich mehr aus dem Schachspielersein kommt als Jan-Hendrik Büttner. Und jetzt mit Düsseldorf, mit Top-Turnieren. Jetzt im Moment findet so eine WR-Chess-Serie statt, durch die ich noch nicht ganz durchgestiegen bin. Also der da versucht, das jetzt wirklich zu pushen und der sich mehr sozusagen als, ja, ich bin der Unternehmer, ich finde Sponsoren, wir professionalisieren das alles, aus der Ecke kommt. Insgesamt finde ich sehr schade, dass jetzt zwei Deutsche kandidieren. Also ich hätte mir gewünscht, dass wenn die beiden antreten, es vielleicht irgendwie als Team, als starkes deutsches Team machen. Ich weiß nicht, wie das Verhältnis zwischen den beiden sind. Wichtig noch zu wissen ist vielleicht, dass Jan-Hendrik Büttner auch von dem sehr angesehenen Malcolm Payne aus England unterstützt wird, als dessen Vizepräsidentschaftskandidat. Und ja, genau, ich glaube, das ist die Situation. Mein Bauchgefühl ist, dass beide keine Chance haben, wenn Dvorkovic nochmal antreten darf, was ja auch wegen möglicher Sanktionen nicht so ganz klar ist.
Peter, der Sitz des Weltschachverbandes ist ja in der Schweiz, in Lausanne. Insofern kann ich mir vorstellen, dass im Schweizer Buschfunk oder in den Schweizer Schachmedien auch immer wieder mal die große Schachweltpolitik diskutiert wird. Bist du da im Bilde? Bist du betroffen?
Ich bin in dieser Beziehung nicht betroffen. Ich bin zwar privat, war in der Politik, aber in der echten Politik tätig, im Parlament in Biel, im Parlament im Kanton. Aber Schachpolitik habe ich nicht gemacht und habe zu wenig Beziehungen, um mich da konkret äußern zu können.
Okay. Ja. Dann diskutieren Johnny und ich einfach das Thema weiter.
Genau, Johnny, ist besser so, ja. Okay. Johnny, weil mir die Sachkenntnis fehlt, ja.
Ja, nee, also ich bin auch Anhänger des Rechts darauf, keine Meinung zu haben. Das finde ich ein sehr wichtiges und unterschätztes Recht, dass man auch mal sagt, okay, ich kann dazu nicht Stellung nehmen, ich weiß nicht genug dazu, das gibt es viel zu selten. Es gibt hier eine Stellungnahme vom Präsidenten, vom neuen Präsidenten des Deutschen Schachbundes auf Twitter oder auf X, wo, also Paul Mayer-Duncker, wo er Stellung nimmt zur Kandidatur von Jan-Henrik Büttner, wo er eben sagt, ja, Büttner hat den Deutschen Schachbund nie kontaktiert und deswegen, we do not endorse his candidacy, also wir unterstützen oder ich weiß nicht, wie wir den Fachterminus nennen, wir unterstützen seine Kandidatur nicht und offiziell unterstützt der Deutsche Schachbund oder das Präsidium des Deutschen Schachbundes den Vadim Rosenstein. Die Begründung bei Büttner war, dass er für den Deutschen Schachverband nie gearbeitet hat, wobei das ja auf Rosenstein auch zutrifft. Also wird da mit zweierlei Maß gemessen oder findest du das nachvollziehbar?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich gerade an deine Worte erinnert. Also man muss auch nicht zu allem seine Meinung äußern und ich finde, hier hätte es der Sache auch ganz gut getan. Es ist ja völlig in Ordnung, dass der Deutsche Schachbund, ich weiß nicht, auf welcher Datenbasis oder aus welchem Fundus an Fakten Vadim Rosenstein sozusagen unterstützt wird. Es ist klar, dass Paul und Vadim eine sehr starke Verbindung zueinander haben. Wie gesagt, als Vadim damals seine Kandidatur ankündigte, deutscher Schachpräsident werden zu wollen, war ja Paul Meyer-Duncker als bezahlte Kraft sozusagen für sein Team vorgesehen. Also das ist da eine enge Verbindung, das ist ja auch alles schön und gut, aber ich denke, es sollte ein transparentes Verfahren geben, wie ein Präsidium dazu kommt, eine bestimmte Person zu unterstützen. Und selbst wenn dieses Endorsement, was ja sozusagen aus dem US-amerikanischen kommt, wo jeder US-Präsidentschaftskandidat versucht, jetzt irgendwie Politiker um sich zu scharen, die alle sagen, wie toll er ist, muss man das ja nicht dann so ausdrücklich gegen den anderen deutschen Kandidaten machen. Also da würde ich sagen, kann man einfach sagen, okay, wir unterstützen halt Vadim Rosenstein. Ich finde aber, also auch wenn man dieser Meinung sein sollte, ist Jan-Henrik Büttner immer noch ein tausendmal besserer Kandidat als irgendjemand vom Kreml unterstützte sozusagen Kandidat, und deswegen finde ich das nicht geschickt, so aktiv gegen Büttner vorzugehen, und jemand, der so etwas geleistet hat, wie Büttner geleistet hat und so weiter, und der offensichtlich, vielleicht nicht immer zur Zufriedenheit des Deutschen Schachbundes, aber offensichtlich viel fürs deutsche Schach, für Vincent Palmer getan hat, den dann so ans Bein zu pissen, ich weiß nicht, ob das sein muss.
Kränke Schachfestival mitfinanziert ja auch, ne?
Ja, vielleicht wird es unter dem das Festival, ohne den das Festival gar nicht geben. Also das finde ich ein bisschen hart.
Wenn ich noch etwas beifügen darf, oder von mir aus gesehen, ist es eigentlich schwierig, eine Organisation auf eine Person zu reduzieren. Oder die Person kann ja nicht alles alleine machen. Sie braucht Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter. Und da hängt es dann sehr stark davon ab, wie das Team zusammengestellt ist, finde ich. Das Team muss ja stark sein. Ein Aushängeschild muss auch stark sein, aber es braucht beides. Und ich sage immer, du kannst das beste Organigramm haben, das perfekt aussieht. Und wenn die Leute dann nicht zusammenpassen, dann ist es nicht das Papier wert, oder?
Ja, und da, also Johnny, da muss ich dir recht geben, da hat Büttner mit Malcolm Pyne natürlich einen außerordentlichen, auch sehr angesehenen Vizepräsidentenkandidaten, der ja auch in England massiv das Schach vorangebracht hat und auch dieses tolle Schachfest da in England organisiert und Unterstützung für das Schulschach bei der englischen Regierung organisiert hat und so. Also der ist auf jeden Fall ein Experte, der Mitkandidat von Vadim Rosenstein, den kenne ich jetzt nicht, über den kann ich nichts sagen. Okay, ich glaube, dazu ist das gesagt. Wir haben nämlich noch ein Thema, und das bringt der Doppelkeks hier gerade rein, und darüber hätte ich auch gesprochen. FIDE und World Chess planen ein Experiment, das Online-Schach erstmals zum Zugang in das offizielle FIDE-Rating machen könnte. Okay, das klingt jetzt erstmal kompliziert. Johnny oder Peter, weißt du auch, was sich dahinter verbirgt? Okay, Johnny, gebe ich dir das Wort weiter. Hast du meinen Blogartikel dazu gelesen oder sonst
aufgeschlaut? Ich war jetzt am letzten Wochenende auf der Hochzeit von Ruben Kölner, deswegen, ich habe also wirklich das, was ich weiß über die letzten Tage, sind irgendwann nachts um zwei nochmal beim letzten Faktenchecken zusammengekommen. Ich habe so verstanden, dass es irgendeine Variante geben soll, wie man online um viele Elo-Punkte spielen kann.
Genau, also es gibt ja schon diese Arena, heißt es, glaube ich, von World Chess, ne? Das ist ja so eine Schachfirma, die auch in Berlin vor einigen Jahren diesen World Chess Club eröffnet hat, der jetzt wieder geschlossen ist. Und die haben ja auch eine sehr markante Figur, diesen Ilja Merenzon, der im Schach eine Vergangenheit hat. Und die haben sich jetzt das exklusive Recht gesichert, gemeinsam mit der FIDE ein Experiment zu starten, dass man begrenzt allerdings auf 1800 Elo, dass man Online-Turniere spielen kann und online ein offizielles FIDE-Rating bekommt. Da sagen natürlich die Puristen, okay, das sollte man nicht tun, Schach, also Online-Schach und echtes Schach zu vermischen und ein echtes Elo-Rating zu vergeben, indem man Online-Schach spielt. Es gibt so ein paar, ich sag mal, Bremser darin, ne? Also das ist jetzt erstmal nur ein Versuch und geht nur bis 1800 Elo, und das soll auch nur die erste Elo-Zahl sein, also man kann nicht beliebig online noch Elo dazu gewinnen zu seiner Brett-Elo. Aber es ist schon so ein bisschen Tabubruch, oder? Also Online-Schach und normales Schach da ratingmäßig zu vermischen. Wie siehst du das?
Also, ich weiß nicht, ob du jetzt mich angesprochen hast, aber ich finde das eine absolute Vollkatastrophe. Ich bin da absolut dagegen. Ich weiß, dass das vielleicht ein bisschen eine altbackene Einstellung ist oder so, aber es ist eine andere Sportart, ob man am Brett langes Schach spielt oder vielleicht sogar kürzere Bedenkzeiten oder von mir aus auch lange Bedenkzeiten online. Ganz abgesehen von der gesamten Cheating-Problematik gibt es für mich auch keinen logischen Grund, das zu tun. Aus meiner Sicht ist das nur eine Aktion, damit der Herr, den wir jetzt hier gerade eingeblendet haben, mehr Leute auf seine Seite bekommt. Das ist der einzig logische Grund, den es da gibt. Wenn dieses Online so eine große Bedeutung gewinnt, ja, dann sollen sie halt um Online-Rating spielen. Dann wird ja das Online-Rating irgendwann einen Stellenwert einnehmen, der der klassischen Elo überholt. Aber klassische Elo ist Schach am Brett und das wird über längere Bedenkzeiten gespielt. Und das hat nichts mit Online-Schach zu tun. Das sind zwei Sportarten und hier wird auf Kosten, aus meiner Sicht, des Schachsports, werden hier versucht, irgendwelche wirtschaftlichen Interessen in den Vordergrund zu spielen. Und dann noch von einer Person, die mindestens mal zweischneidig zu betrachten ist.
Das Argument ist halt, dass Schach dadurch globaler wird, ne, weil die Schachturniere in der Welt ungleich verteilt sind. Viele in Europa, viele in Indien. Aber dass jemand in irgendeinem entfernten Land halt vielleicht gar nicht so die Möglichkeit hat, Elo-Rating zu bekommen. Also das war die Argumentation. Ich finde es auch nicht wirklich überzeugend. Ich glaube das nicht, dass es so viele Länder gibt, wo es keine Elo-gewerteten Turniere gibt.
Ja, und
Aber
jetzt hat er eine Elo und kann immer noch keine Turniere spielen. Also dadurch ändert sich ja nichts, ob er eine Elo hat oder nicht. Da muss man eben in die Breite gehen und die Gelder dahin geben. Es gibt aus meiner Sicht, ich stehe da mit vielen Leuten aus, ich sage jetzt mal ein bisschen abgelegeneren Regionen, da immer Dutzende WhatsApp-Bilder und so weiter aus Angola und so, wo die ganz viele tolle Veranstaltungen machen. Das ist natürlich ein harter Weg, aber das ist der Weg und nicht. Ja, also ich sehe das sehr kritisch und aus meiner Sicht, jede positive wie negative Veränderung wurde immer gesagt, ja, am Anfang, ja, ist erstmal ein Test und wir waren nur bis 1800 und so und irgendwann heißt, ja, jetzt machen wir halt mal bis 2000 und auf einmal spielen wir alle um die Weltmeisterschaft im klassischen Schach im Internet. Also ich finde das
Ich
nicht.
glaube, Corona hat eben die Online-Turniere etwas geöffnet, gepusht und jetzt sollen wirtschaftliche Vorteile daraus gezogen werden. Das finde ich eben nicht schachlike und gehört nicht zum echten Schach, finde ich persönlich.
Ein weiterer Aspekt, den ich auch sehr kritisch finde, ist, dass es keine Ausschreibung gab, ne? Weil es hätten auch andere Schachfirmen wie Chess.com oder der Internet Chess Club, den es ja jetzt wieder gibt, oder Lead Chess oder Chessbase oder keine Ahnung, wen es da alles noch gibt, ja, hätten ja auch vielleicht die Lizenz haben wollen, Elo-gewertete Turniere auszurichten und da wäre es ja eigentlich auch nur fair gewesen, wenn man da eine Ausschreibung gemacht hätte oder mehr oder das offen gelassen hätte für alle Anbieter, aber dann ausgerechnet einen Anbieter rauszusuchen, mit dem man schon kooperiert, also das ist kein fairer Wettbewerb, ne? Das ist
Das stimmt. Ja, das also ja. Also wenn macht man sowas wahrscheinlich eher mit einem der großen, mit Chess.com, Lead Chess oder Chessbase. Ja, also ich habe da wirklich kein gutes Gefühl dabei. Okay, also mich würde es noch nicht so sehr betreffen, wenn es nur bis 1800 ist. Aber wie gesagt, wenn die Leute merken, sie können damit Geld verdienen, dann wird das ausgeweitet und das hat dann nichts mehr mit dem richtigen Schach zu tun. Das ist einfach ein anderer Sport. Also jeder, der das anders meint, kann sich mal mit jemandem unterhalten, der jetzt über Corona zum Schach gekommen ist, der über Leadchess, Chess.com, YouTube-Videos und so weiter gut geworden ist und dann anfängt, richtiges Schach zu spielen. Die werden einem alle, da wird niemand sagen, ja, ist halt das Gleiche wie im Internet, sondern die werden alle sagen, das ist was komplett anderes. Man sieht den Gegner sich gegenüber, die Emotion, die Intensität ist eine ganz andere und deswegen, ja, ich finde das nicht gut. Aber ich bin auch alt und verknöchert und konservativ und so. Also es ist vielleicht Jugend voran, was weiß ich. Vielleicht ist das eine Zukunft, die ich einfach noch nicht sehe.
Du bist hier doch der Jungspund hier von uns dreien, Mensch. Ja, okay, Mensch, wir haben schon wieder eine Stunde, ich weiß nicht, wo die Zeit immer bleibt. Peter, wir enden traditionell mit einer Zusammenfassung oder einer Botschaft oder einem Appell des Gastes. Aber solange du dir das überlegst, frage ich den Johnny, ob er noch was hat, beziehungsweise ich dränge mich nochmal rein. Nächste Woche an gleicher Stelle der Großmeister Rasmus Svane, ein Nationalspieler. Johnny, das musst du aber alleine machen, weil ich mich da am Strand wälze in der Zeit. Ich hoffe, dass... Also bin sicher, dass du es hinbekommst. Dann noch zwei kleine Terminhinweise. 2. bis 5., glaube ich, kann meine eigene Schrift nicht lesen, Juli, Langenhagener Sommer Open, also auch Teil der Chess Tigers Gold Tour, die Peter vorher erwähnt hat. Und 24.07. der offene baden-württembergische Schulschachpokal, also offen für alle Bundesländer für Schulschachmannschaften. Da wollen wir den Rekord brechen aus dem letzten Jahr, also gerne teilnehmen. Johnny, jetzt das Wort an dich und dann, Peter, bist du nochmal dran.
Genau, also auch auf das Langenhagener Sommer Open freue ich mich schon sehr. Ich werde zwar leider nicht selber mitspielen, weil ich werde nur bis zum 4. Juli da sein, weil ich am 5. Juli in Rheinsberg bin beim Philidor-Tag dort. Dort eine Musikakademie macht dort eine Ehrung anlässlich Philidors Geburtstag und genau, macht dann eine Mischung aus Musik und Schach und ich bin für den schachlichen Teil verantwortlich.
Ach so, ich dachte für den musikalischen.
Ja, nee. Also ich habe mal versucht, Schlagzeug zu spielen, aber selbst wenn ich das heutzutage könnte, wäre das, glaube ich, nicht das richtige Instrument für Philidor. Wie dem auch sei, also auf jeden Fall bin ich aber von dort aus, flitze ich dann nach Hause und mache dann den Talk. Genau, wir hatten Redaktionsschluss jetzt am letzten Mittwoch. Das bedeutet, die Zeitschrift kommt am Freitag bei den Abonnenten und im Bahnhofshandel etc. an. Ich kann euch sehr empfehlen, die Digitalausgabe euch zuzulegen über Forward Chess oder über uns direkt. Genau, da kann man die Partien mit analysieren. Und ja, das ganz große Event, auf das wir uns natürlich freuen und wo ich auch schon ja eingangs gesagt habe, dass uns dafür das eine ganz große Ehre ist, dass das jetzt Teil der Goldtour ist, nämlich das Bieler Schachfestival. Darüber wird Peter jetzt bestimmt zum Abschluss uns nochmal so richtig den Mund schmackhaft machen oder wie man sagt, dass wir da alle jetzt ganz schnell uns noch anmelden wollen.
Ja, ich kann euch nur hier weiterfahren. Oder geht auf die Webseite, sieht die 15 Events, die wir anbieten und wer nichts findet, der ist selber schuld. Nein, es ist jetzt kurzfristig, darum mein Hinweis, nächstes Jahr 60. Ausgabe und wir werden uns jetzt sicher etwas Spezielles einfallen lassen. Ich bin gespannt auf das Abscheiden von Matthias Blühbaum. Ich freue mich, ihn kennenzulernen persönlich und freue mich schon auf das 60. Ausgabe mit vielen deutschen Spieler und Spielerinnen in der Schweiz und vielleicht auch Johnny einmal in Biel nächstes Jahr, ja, weiß gerne, nicht. Gerne. Der Termin ist immer Mitte Juli, das bleibt bei uns. Und vielleicht eben die ganze Equipe von Chess Tigers kommt vielleicht auch einmal vorbei.
Ja, nächstes Jahr bin ich auf jeden Fall dabei. Das ist versprochen.
Sehr gerne.
Sven kommt, habe ich gehört, einen Tag auf zwei Tage vorbei. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Vielen Dank.
Prima. Und Rüdiger, deine Frage haben wir beantwortet. Es gibt noch Plätze in den Turnieren, also geh gerne auf die Homepage und melde dich an. Ja. Ja, Peter, vielen Dank. Ich zeig nochmal das Bild, wo war es denn, wo man hier die Totale sieht. Also irgendein anderes Bild hatte ich auch noch, aber ja, also sehr. Wo ist es denn? Lass es mich noch suchen. Es gibt noch eins aus der ganz schnell. Nee, doch, da ist es. Hier. Also da sieht man es von oben. Das ist auch eine sehr, sehr schöne Perspektive, wo man die ganze Halle sieht. Also sehr, sehr tolles Turnier. Mehr als ein Turnier, würde ich sagen. Wirklich ein Ort
und schön der Begegnung. Gut gekühlt. Sehr, mit Klimaanlage. Ja, das ist sehr wichtig.
Das ist wichtig, gerade an Tagen wie heute, ja. Prima, dann. Ja. Vielen, vielen Dank. Nochmal auch Kompliment für dein 29-jähriges Engagement. Das ist ja wirklich eine ganz ehrenhafte Sache und Traditionsfestival ist auf jeden Fall Pflicht für alle Schachfans. Und ja, dann wünsche ich allen noch einen schönen Sonntag. Meldet euch kräftig in Biel an und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss zusammen. Ciao. Tschüss. Ciao.
So, jetzt beende ich hier nochmal.